Hallo Weltverbesserer! Dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Abonniere doch unseren Kanal und verpasse keine weitere Episode des Weltverbesserer-Podcasts. Heute spreche ich mit Lenia Römer vom Projekt Save the Grain von der Universität Köln, das Teil des internationalen Studierendenprojektes Inactus ist. Ihr Fokus liegt auf der Reduzierung von Ernteverlusten in Subsahara-Afrika. Besonders in den Ländern wie Togo und Guinea-Bissau unterstützen sie Landwirte mit innovativen Lösungen wie einem solarbetriebenen Trockner und hermetisch versiegelbaren Lagerbeuteln. Dadurch helfen sie den Bauern, Erträge zu verbessern und zu sichern und unabhängiger von Zwischenhändlern und Preisschwankungen zu werden. Es geht also nicht darum, die Lebensmittelproduktion zu steigern, sondern durch weniger Verluste und bessere Lagerung den Landwirten zu mehr Unabhängigkeit und Einkommen zu verhelfen. Save the Grain und ihre nachhaltigen und kostengünstigen Lösungen leisten einen großen Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Subsahara-Afrika. Ich freue mich sehr, besondere Einblicke heute in dieses Projekt zu bekommen. Lasst uns gemeinsam mehr über die Arbeit von Save the Grain und ihren Ansatz erfahren, wie sie Ernten und Existenzen sichern und für eine bessere und gerechtere Welt kämpfen. Hallo liebe Lenia, schön, dass ich dich hier treffe heute. Und vielleicht erzählst du uns einfach erstmal ein bisschen über die Anfänge von Save the Grain. Wie ist das entstanden und seit wann gibt es euch eigentlich?
Ja, schön hier zu sein. Danke für die Einladung in den Podcast. Save the Grain gibt es tatsächlich schon einige Jahre. Entstanden sind wir bei der studentischen Initiative Inactus. Hattest du ja auch schon einige Projekte bei dir im Podcast zu Gast. Deswegen gehe ich da jetzt nicht noch näher drauf ein. Und wir sind entstanden, oder die Idee kam auf, dadurch, dass ein Togolese damals auf Inactus Köln zukam und meinte, hey, wir haben hier ein immenses Problem von Ernteverlusten. Können wir da nicht zusammen was machen? Mhm. Das war kurz bevor ich angefangen habe zu studieren. Das heißt, war da noch nicht integriert. Da haben sich einige Studierende zusammengesetzt, haben angefangen zu recherchieren und dann wurde wirklich bewusst, wie groß dieses Problem ist. Wo geht denn so viel Ernte verloren? In Post-Harvest-Losses, also mit ineffizienter Trocknung, dadurch kann ich auch nicht gelagert werden. Das wurde uns oder den Studierenden dann eben allen bewusst. Und ich kam dann kurz danach dazu, weil ich einen Freiwilligendienst in Togo gemacht habe.
Ach, cool, ja.
Hab da ein Jahr gelebt, bin dann nach Köln gezogen, habe angefangen Sozialwissenschaften zu studieren, saß da als unerfahrene, naive 19-Jährige in der Vorlesung und dann hat sich eben der Verein vorgestellt, hat ganz zum Schluss noch einen Satz gesagt von wegen, ja, wir haben auch noch ein Projekt in Togo. Dachte ich, das schaue ich mir mal genauer an. Da war ich bis vor 2 Monaten noch und da kann ich ja vielleicht ein paar Erfahrungen einbringen, die ich da halt gesammelt habe, Kontakte und all sowas. Und ja, so ist das grundsätzlich entstanden und über die Jahre haben wir dann halt weiter gearbeitet, ein bisschen an den Ideen gefeilt. Corona hat das Ganze leider ziemlich erschwert, dadurch, dass wir nicht vor Ort sein konnten, die Kommunikation halt leider auch ein bisschen eingeschlafen ist, dadurch, dass wir nicht in Präsenz da waren. Und unsere Kontaktperson ist auch nach Ghana gezogen. Das heißt, war nicht mehr in Togo. Das hat dann alles dazu geführt, dass wir den Standort gewechselt haben. Erst nach Guinea-Bissau und dann jetzt seit Anfang letzten Jahres sind wir im Senegal aktiv.
Siehst du mal, das hatte ich ja noch gar nicht erwähnt. Damit hast du ja schon mal so ein paar von meinen anderen Fragen schon fast beantwortet. Aber was mich jetzt gerade als erstes noch interessieren würde, der Togolese, der damals auf euch zugegangen ist, hat der denn auch hier in Köln ein Austauschstudienjahr gemacht oder wie ist er auf Inactus Köln aufmerksam geworden?
Das lief über eine Plattform und er hatte aber in Togo Germanistik studiert, das heißt, er hat in Deutschland Bezug, er hatte auch schon mal einen Freiwilligendienst in Deutschland gemacht und über diese Plattform kam er mit Inactus Köln in Verbindung und so kam das dann. Also hätte vielleicht auch eine andere sein können, aber wir hatten nur das Glück.
Ja, schön, freut mich für euch. Du warst ja selber in Togo. Das kannst du vielleicht deswegen auch besonders gut beantworten, diese Frage. Ich stelle mir das total schwierig vor, in so einem fernen Land praktisch einen Partner zu finden, mit dem man zusammenarbeitet, der auch zuverlässig ist, mit dem man irgendwie so auf einer Ebene ist, der einem vertraut, der jetzt auch nicht sagt, oh, da kommen die Weißen aus Köln und sagen hier, wie wir unsere Landwirtschaft zu betreiben haben. Wie ist das alles vonstatten gegangen und konntest du dann auch als Mensch, der da vor Ort gerade war, noch ein bisschen mehr vermitteln?
Also, als ich gestartet habe im Projekt, war ich eben leider dann nicht mehr in Toho, hatte davor auch nicht viel Erfahrung in der Landwirtschaft gesammelt, aber ich hatte Kontakte, mit denen wir sprechen konnten. Und gerade jetzt letztes Jahr im Senegal, da war ich wieder mehrere Monate vor Ort, bin ich dann wirklich mit auf die Felder gegangen, habe mir zeigen lassen, wie funktioniert das denn, wo liegen die Probleme. Also es war uns schon sehr wichtig, in die Gespräche zu gehen, um das Problem zu verstehen und nicht eine von uns entwickelte Lösung einfach so überzustülpen. Da haben uns auch sehr viele ja, so deutsch-senegalesische Partnerschaften geholfen. Da gibt es einen Verein hier aus Köln, Meri e.V. Die haben ein sehr breites Netzwerk, einfach familiär gesehen im Senegal, weil die da herkommen und uns mit ja, Kontakten und Standorten unterstützt haben.
Mhm. Ja, das ist doch schon mal prima. Und wie ist das Feedback vor Ort oder aber vielleicht auch hier bei Partnern, die ihr in Deutschland sucht?
Vor Ort bekommen wir sehr viel positives Feedback. Also wir haben jetzt insgesamt schon 3 Solar Dryer aufgebaut. Das heißt auch gezeigt, so wie funktioniert die Lösung, die wir implementieren wollen. Und da hatten wir letztes Jahr Interviews geführt und da kam so überwältigendes positive Rückmeldung. Das war so schön. Es gibt so ein paar Sachen, an denen wir noch feilen müssen, aber so grundsätzlich sind die Leute schon sehr positiv gestimmt. Ich habe wenig bis gar keine negative Rückmeldung bekommen, dadurch, dass uns ja wirklich wichtig ist, so in der Partnerschaft zu arbeiten. Mhm. Und hier in Deutschland, ja, ist es auch sehr positiv. Da sehen die Menschen ja gut, wir wollen ein Startup gründen. Das heißt, wir haben nicht ein Charity-Projekt, wo es um Spenden geht, sondern das Ganze soll sich ja irgendwie auch finanziell tragen. Das heißt, da ist jetzt nicht so, dass unsere Idee an sich negativ bewertet wird, sondern eher so ein bisschen kritisch betrachtet wird, so ja, wie wollt ihr das denn tragfähig machen? Ist das oft in dem Markt überhaupt möglich? Aber wir glauben daran, deswegen machen wir das.
Sehr coole Sache. Du hast eben auch nochmal erwähnt den solarbetriebenen Trockner. Ja, also ich habe da eine Vorstellung von, aber vielleicht kannst du das mal ungefähr erklären, was das überhaupt bedeutet und warum das eine gute Lösung für vor Ort ist.
Ja, das ohne ein Bild oder Video zu beschreiben, ist immer eine Herausforderung, aber grundsätzlich ist der Dryer aufgebaut aus lokal verfügbaren Materialien, das ist Metall und Glas. Wir haben eine große Glaskollektorfläche, die trapezförmig aufgebaut ist und angeschlossen ist an einen Trockenschrank. Der ist ungefähr 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Und auch nochmal 2 Meter lang. Da liegt die Ernte drin in Schubladen und unter dieser Glasfläche, unter dem Trapez, erhitzt sich die Luft, steigt dann durch die Trockenkammer nach oben durch einen Kamineffekt. Es entsteht generell eine Luftzirkulation, dadurch, dass wir noch eine Bypassleitung haben. Und diese warme Luft trocknet dann eben das Erntegut, was in diesen Schubladen liegt. Das Erntegut ist geschützt vor der direkten Sonneneinstrahlung, vor Nässe und vor Tieren. Und genau, dieser Luftstrom sorgt dann dafür, dass die Ernte ausreichend getrocknet wird, damit sie danach lagerfähig wird.
Das hört sich für mich nach einem System an, was auch in anderen Ländern eigentlich funktionieren könnte, oder? Warum ist das jetzt speziell für den Senegal oder Togo früher gut?
Es geht darum, dass es halt mit ja, möglichst Low-Tech umgesetzt werden kann und auf die Klimazone passt. Okay, also wir brauchen viel Sonne. Ich meine, das System könnte man hier in Deutschland auch austesten, aber wir haben hier einen anderen Zugang zu Elektrizität. Das heißt, wir können hier anders trocknen oder ja, wir haben auch dafür dann ein bisschen zu viele Regentage oder feuchte Tage, dass man das hier nicht so gut umsetzen könnte. Mhm. Aber so gerade in der Subsahara-Afrika-Region ist das super anwendbar, auch in Süd- oder Mittelamerika. Südostasien wäre auch eine Möglichkeit. Da gibt's genug Zielregionen. Und uns war eben bei der Entwicklung wichtig, dass wir das auf die Gegebenheiten vor Ort anpassen. Mhm. Also von wegen, die Materialien sind vor Ort verfügbar, ist möglichst wartungsarm, damit möglichst viele Menschen den Dryer dann auch reparieren können für den Fall, dass da irgendwas kaputt geht. Deswegen haben wir zum Beispiel auch keine Photovoltaik-Panels verwendet, für den Fall, dass es halt wenig Menschen gibt, die sich damit auskennen, wie man das repariert.
Nun hört sich das für mich, du hast ja gesagt, du hast Sozialwissenschaften studiert, sehr technisch an. Wer hat euch das Gerät denn entwickelt oder habt ihr das gemeinschaftlich gemacht oder habt ihr da halt auch Leute im Team, die das können?
Wir haben jemanden im Team, der es kann, einen Ingenieur, Marvin, der hat Maschinenbau studiert, sitzt jetzt gerade dran und ist in den letzten Endzügen. Und genau, wir haben in Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule wurde der Solar Dryer entwickelt und dann haben wir 2022 eben das erste Mal einen Prototypen aufgebaut und mit den ganzen Erfahrungen hat Marvin, der ja auch in der Entwicklung dabei war, aber das nochmal weiterentwickelt und optimiert und sitzt da ständig dran. den Solarroller noch besser zu machen.
Sehr schön. Was anderes, was ich eben noch erwähnt hatte, waren diese hermetisch versiegelbaren Lagerbeutel. Also ich habe das bei euch auf der Homepage natürlich alles recherchiert. Was ist das für ein System und benutzt ihr das auch noch?
Genau, da geht es darum, dass wir Lagersäcke verwenden, damit wir die komplette Wertschöpfungskette abbilden und die Ernte gut gelagert werden kann, nachdem sie getrocknet wurde.
Ah, also zweiter Schritt.
Genau, der zweite Schritt. Und dass die Beutel eben frei von Pestiziden sind. Mhm. Da wurden wir vor allem in Togo, aber auch im Senegal stark danach gefragt. Da hieß es, hey, wir haben hier so viele Lagersäcke, aber die sind voll mit Pestiziden, die wollen wir nicht mehr. Habt ihr eine andere Lösung? Und da gibt es eben diese hermetisch verschließbaren Säcke als Möglichkeit. Darauf liegt aber gerade nicht unser Fokus, weil wir gemerkt haben, es gibt so viele Projekte, so viel, was wir angehen müssen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, aber dass wir das eher auslagern und an andere Lieferanten dann verweisen, wo man diese Säcke herbekommen kann und wir uns wirklich auf die Trocknung fokussieren.
Mhm. Ja. Cool, das ist bestimmt eine gute Entscheidung, so wie sich das eben anhörte. Was habt ihr denn in den letzten Jahren schon erreicht? Du hast natürlich gesagt, klar, ihr musstet euch erstmal so ein bisschen finden, dann kam Corona dazwischen. Jetzt seid ihr eigentlich erst so richtig am Tun und am Machen. Aber vielleicht kannst du ja schon ein paar Zahlen nennen.
Also wir haben jetzt 3 von den Solardryern aufgebaut. Man kann auch pro Trockner 15 Tonnen Lebensmittel pro Jahr trocknen. Also schon eine immense Menge. Und vor allem einer davon, der wird gefühlt rund um die Uhr benutzt. Immer wenn ich mit der Frau spreche, meint sie, sie hat wieder das und das und das alles getrocknet. Also grundsätzlich kann ein Trockner, ein Dryer von mehreren Menschen gemeinsam genutzt werden. Wir haben einen der Dryer bei einer Frauenkooperative aufgebaut, die selber in der Lebensmittelverarbeitung aktiv sind. Das heißt, die haben vorher auch schon Lebensmittel getrocknet. Obst oder auch Tee und das weiterverkauft. Und mit dem Dryer haben sie die Möglichkeit, eine viel größere Menge zu trocknen und müssen nicht mehr neben den Planen sitzen, weil die herkömmliche Methode sieht so aus, dass man einfach unter der freien Sonne auf Plan ausgelegt die Ernte trocknet. Das heißt, sie saß immer daneben und hat Acht geben müssen, dass keine Tiere drüber laufen oder wenn es regnet, das schnell reinräumen müssen. Und meinte, sie hat dadurch halt mehr Zeit für andere Sachen und hat auch eine ganz andere Kapazität, die sie herstellen kann.
Ja.
Das so zu den Dryern. Ansonsten ist unser Konzept auch ein bisschen umfassender als die Trocknung nur, sondern wir wollen generell auch dafür sorgen, dass das Erntepotenzial besser ausgeschöpft werden kann. Also dass die Landwirtinnen von Anfang an mehr Ernte zur Verfügung haben. Und da arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen zusammen, die landwirtschaftliche Bildung schon vermitteln, um den Landwirten eben auch mit an die Hand zu geben, so wie kann man effizienter die Felder bestellen. Da haben wir keine Ahnung von. Wir haben keinen Background im Agrarsektor und erst recht nicht in Westafrika. Aber da gibt es genügend andere Akteure, die das haben. Das heißt, da vermitteln wir hin, ja, das so zu den Projekterfolgen. Ansonsten waren wir hier in Deutschland auch schon bei dem einen oder anderen Wettbewerb aktiv und erfolgreich. Wir kommen ja aus dem Enectus-Netzwerk, haben da 2022 beim Race to Feed the Planet teilgenommen. Das war ein globaler Wettbewerb, der halt aufs Thema globale Ernährungssicherheit abgezielt hat. Da haben über 80 Teams weltweit teilgenommen und wir sind nicht nur ins Finale gekommen, sondern haben das in Puerto Rico dann auch gewonnen.
Cool.
Hatten die Möglichkeit, da hinzureisen und uns halt mit allen möglichen anderen Enectus-Studierenden von der ganzen Welt zu vernetzen. Da kam auch ein Teil des Kontaktes nach Senegal her, weil es da eben auch Enectus gibt. Und im Folgejahr, also 2023, haben wir den National Cup, den Landeswettbewerb von allen Enectus-Teams in Deutschland, gewonnen und hatten dadurch dann die Ehre, beim World Cup letztes Jahr in Utrecht uns zu präsentieren. Und das war wirklich auch, nehme ich jetzt deine Frage schon vorweg, aber einer der besonderen Momente von mir, die halt wirklich schon seit Jahren bei Enectus aktiv ist, seit Jahren bei Save the Grain. Und dann stand ich da auf dieser internationalen Bühne und durfte mein Herzensprojekt, wo ich zu dem Zeitpunkt ja auch schon so immens viel Zeit reingesteckt hatte, präsentieren und habe in so viele Gesichter geschaut, die so begeistert waren. Und das war klasse.
Und ihr Gesicht strahlt, während sie das erzählt. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das super ist und dass man da ja auch irgendwie bestätigt wird in dem, was man tut oder jahrelang schon getan hat, wie du es gerade gesagt hast. Jetzt hast du gerade gesagt, dass häufig mehrere Menschen diesen Dryer benutzen. Wie funktioniert das denn? Wie sprechen die sich ab? Und ja, wie habt ihr das gemanagt?
Genau, unsere Idee ist es, dass ein Solar Dryer von einer Genossenschaft benutzt wird, einfach dafür, dass die Auslastung voll garantiert wird, weil viele Landwirte ein bisschen unterschiedliche Ernteperioden haben und der Dryer dadurch dann halt eben durchgängig genutzt werden kann. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann irgendwann dazu übergehen, an die Genossenschaften auch die Solar Dryer zu verkaufen, bietet das natürlich auch den Vorteil, dass die Kosten geteilt werden können. Dass man sich das bis zu 10 Personen teilt, je nachdem wie viele sich den gemeinsam teilen wollen und wie die Absprachen dann auch sind. Wer nutzt denn wie viel? Das ist so die Idee bei den Genossenschaften. Es gibt schon einige im Senegal und ansonsten unterstützen wir auch beim Aufbau von eben diesen Gruppen. wenn das Interesse da ist, dass sich einige LandwirtInnen bei uns melden und sagen, hey, wir wollen das gerne machen, wie machen wir das mit der Genossenschaft oder wie ist die Herangehensweise am sinnvollsten?
Schön, sehr gut. Tolle Idee. Lenia, ihr wollt euch ja irgendwann finanziell selber tragen mit dem Projekt. Das wäre nämlich meine nächste Frage. Und dann habt ihr ja wahrscheinlich erstmal nur so eine Anschubfinanzierung von Enactus oder Enactus, wie du es Englisch aussprichst, bekommen. Aber mittlerweile, wo steht ihr und wie wollt ihr das in Zukunft tragen?
Gerade werden wir gefördert über das Exist-Gründungsstipendium. Mhm. Das ist für 12 Monate und deckt quasi das Gehalt von uns 3 GründerInnen ab, also von Robin, Marvin und mir, dass wir uns Vollzeit darauf fokussieren können und auch mal sagen können, ich war zum Beispiel Anfang des Jahres 4 Monate im Senegal. Das hätte ich ja nicht machen können, hätte ich noch einen Nebenjob hier in Köln gehabt. Wir haben uns jetzt auch auf ein anderes Stipendium ab nächstem Jahr beworben und bekommen da hoffentlich jetzt die Tage die positive Rückmeldung und starten jetzt eben damit mit der Ausarbeitung von Vertriebskanälen, so an wen wollen wir und an wen können wir verkaufen, werden uns da erstmal auf NGOs fokussieren und an Entwicklungsagenturen, langfristig dann schon auch an Genossenschaften und die Kleinbauern, aber jetzt für den Start liegt der Fokus eben eher so im B2G-Bereich, also dass wir uns da eben an diese Akteure wenden und die Dryer verkaufen. Und um die Technologie im Land zu verbreiten, zu etablieren, aufzubauen und zu zeigen, wie es funktioniert, dass wir Anschauungsobjekte haben, starten wir jetzt auch eine Crowdfunding-Kampagne, beziehungsweise die ist am 21.10. gestartet, mit der wir dann eben Solar Dryer im ganzen Land aufbauen wollen.
Cool.
In allen Regionen, dass wir dann auch sagen können, so hey, okay, erstens vermindern wir damit die Ernteverluste deutlich und können jedem auch sagen, hey, in den nächsten paar hundert Kilometern, also nicht nur paar hundert Kilometern, sondern schau doch mal den Solar Dryer an, wenn du begeistert bist und dann überzeug dich von der Art und Weise, wie der funktioniert.
Also habe ich das richtig verstanden? Die ersten Solar Dryer werden dann also praktisch kostenlos für die Benutzer aufgebaut und danach wollt ihr die anhand dieser tollen Beispiele vielleicht verkaufen vor Ort?
Genau, okay. Ja, dass wir jetzt erstmal wirklich uns das Vertrauen auch erarbeiten und zeigen, so hey, so funktioniert das Produkt.
Ja, cool, super. Hört sich gut an. Also, Crowdfunding-Kampagne, wo findet man das?
Auf Start Next und ansonsten ist das auch auf unserer Homepage auf jeden Fall verlinkt.
Super. Sehr gut. Was ich mich gefragt habe, als ich zu Hause zu eurem Projekt recherchiert habe, ist die Tatsache, es gibt ja aktuell einige schlimme Krisen um uns rum, ob es im Nahen Osten ist oder in der Ukraine oder allgemein die Klimakrise. Sind solche Krisen nicht Dinge, die das Interesse an Afrika und der landwirtschaftlichen Entwicklung von Afrika abziehen? Also oder zum Beispiel auch an der Crowdfunding-Kampagne, wie du sie gerade erwähnt hast?
Also gerade vor Ort wird dadurch das Thema mit der globalen Ernährungssicherheit nochmal viel präsenter. Ich meine, es war auch davor schon präsent, aber der Senegal importiert sehr viel Getreide. Und mit dem Solar Dryer, beziehungsweise ist sehr daran interessiert, die Lebensmittelproduktion im eigenen Land zu steigern. Mhm. Genau das bedienen wir ja mit unseren Solar Dryern oder mit unserem gesamten Konzept, dass wir das Potenzial der Ernte ausschöpfen und die Ernte danach auch nicht schlecht wird. Das heißt, dass der Senegal unabhängiger wird von Importen. Ein weiteres Thema, was ja gerade auch sehr stark in den Medien präsent ist, ist das Thema Migration und ja, Menschen, die auch aus Subsahara-Afrika nach Deutschland kommen, weil sie sich ein besseres Leben erhoffen. Und die meisten Menschen wollen aber eigentlich in ihrer Heimat bleiben. Dort können aber die Grundbedürfnisse nicht mehr befriedigt werden. Oder viele Menschen nehmen das Risiko auf sich, übers Mittelmeer zu fahren, weil sie eben sich ein besseres Leben erhoffen und das zu Hause nicht sehen. Das heißt, wenn wir dabei auch unterstützen können oder auch einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Ursachen zu bekämpfen, weil halt einfach man zu Hause satt wird, dann ist das auf jeden Fall auch super relevant.
Definitiv dann auch ein Thema, was Europäer interessieren sollte. Aber ich hatte jetzt halt gedacht, dass es vielleicht eher, klar, im Senegal ist das Thema interessant, aber vielleicht ist es für halt zum Beispiel für Leute hier in Deutschland nicht so interessant, wenn die halt diese anderen Krisenherde im Fokus haben, dachte ich so.
Habe ich bisher noch keine Resonanz in die Richtung bekommen.
Das freut mich ja grundsätzlich. Okay, was würdest du aktuell als eure größte Herausforderung betrachten?
Größte Herausforderung? Wir haben so verschiedene, aber wir wissen eigentlich auch ganz gut damit umzugehen. Also wir sind hier in Deutschland als Kernteam und wollen halt auf einem anderen Kontinent agieren, haben da auch super Partnerschaften, aber ist natürlich trotzdem schwierig, was die Kommunikation angeht, so über die Ferne. Das ist eine große Herausforderung. Wie bauen wir denn was auf? Ich bin jetzt sehr bald auch wieder vor Ort. Marvin und Robin kommen dann auch und dass wir dann wirklich die Partnerschaften so eng knüpfen, dass das auch gut läuft, ohne dass wir vor Ort sind. Und ansonsten so der Fokus. Es gibt so viele Projektideen. Wir wollen so viel umsetzen, sehen so viele Möglichkeiten, müssen uns aber erstmal auf eine Sache fokussieren, dass wir die wirklich ans Laufen bekommen und dann andere Projekte umsetzen können. Oder ja gut, vielleicht schaffen wir es auch, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, aber darunter leidet dann der Schlaf.
Dann lieber langsam wachsen. Ich glaube auch, das ist wahrscheinlich gesünder an sich. Ich habe das Gefühl, du bist ja auch so ein bisschen in diese afrikanische Region da vor Ort so ein bisschen verliebt. Also du bist gerne vor Ort. Was fasziniert dich daran?
Es sind so viele Sachen. Ich finde vor allem die Gastfreundschaft und Offenheit immer wieder so, genieße ich so sehr dann auch, wenn ich da bin. Also ich bin hauptsächlich in Dakar, wenn ich im Senegal bin, aber auch viel auf den Dörfern. Und überall ist es eigentlich so, ich gehe auf die Straße und überall sind Menschen und interagieren auch mit mir. Und ich meine, ja gut, manchmal habe ich auch Momente, da merke ich, ich will gerade einfach nur für mich sein, ich will nicht angesprochen werden oder auch nicht auffallen, ist dann natürlich schwierig. Aber wenn ich zurück nach Deutschland komme, falle ich häufig auch in so ein Loch. Und ich meine, dann gehe ich die Straßen entlang und in Köln geht das sogar noch, da interagiert man schon auch mal miteinander, aber dann sitze ich in der Bahn oder ich kann den Tag über in der Stadt unterwegs sein und mit keinem Menschen sprechen. Mhm. Und im Senegal, da kenne ich überall, wo ich bisher gewohnt habe, gefühlt immer die ganze Straße, weil das Leben auch auf der Straße stattfindet. Ja. Bei wärmeren Temperaturen ist das natürlich auch angenehmer als hier.
Es hört sich aber auch so an, als ob die Mentalität da halt auch dementsprechend ist, dass man halt eher vielleicht miteinander kommuniziert und agiert und so. Ja, schön, hört sich toll an. Ist das eigentlich auch ein Land, wo Tourismus stattfindet, frage ich mich gerade. Und ist das gewünscht, dass da mehr Tourismus hinkommt?
Im Senegal gibt es gerade in der Küstenregion oder so im Südosten des Landes Nationalparks und ja gut, an der Küstenregion halt super schöne Strände. Mhm. Da gibt es schon einiges an Tourismus, gerade aus den frankophonen Ländern. Mhm. Ich kann jetzt nicht dazu sagen, wie das gesteigert wird gerade, aber es ist schon einiges, gerade auch in Dakar, so als Punkt in Westafrika.
Welche Pläne habt ihr denn, du hast es ja auch schon so ein bisschen anklingen lassen, für die Zukunft von Save the Grain? Ihr wollt euch jetzt erstmal auf die Trockner konzentrieren, erstmal Stabilität gewinnen und dann halt vielleicht auch andere Projekte an den Start bringen, oder?
Genau, also Fokus auf den Solar Dryern. Wir arbeiten aber gerade auch an der Idee, dass wir eben mit Frauen gemeinsam Produkte trocknen und weitervertreiben. Das ist unsere Brand Fumpact. Und da geht es halt darum, dass die Frauen den Solar Dryer nutzen und oder generell Trocknung, wie heißt das, Ernte trocknen. Das kann sowas sein wie Tee, das kann Hibiskus sein, ist vor Ort unter Bisab bekannt, deswegen kann es sein, dass ich mich da gleich noch verspreche. Damit waren wir jetzt in den Sommer über auch auf verschiedenen Nachhaltigkeitsmärkten hier in Köln und haben mal ausgetestet, wie ist das Interesse an sowas wie Hibiskus-Spritz oder Hibiskus-Shots, dass wir da dann eben daran arbeiten, so was gibt es für Produkte, wie ist das Interesse hier? Da gibt es gerade einige Ideen auch mit Herstellern, ob wir da dann uns, ob wir einfach mal was gemeinsam austesten. Vielleicht gibt es ja im Winter auch einen Hibiskus-Glühwein. Da findet man auf jeden Fall, wenn man uns auf Social Media folgt, dann Updates zu.
Klasse.
Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was ja, mir schon auch sehr am Herzen liegt und Spaß macht. Ja. Wie gesagt, Fokus ist so die Frage, so wie setzen wir das jetzt alles gut um, aber die Motivation ist da und wir haben ja auch noch ein Team an Enectus-Studierenden, die hinter uns stehen und damit ist es gerade ganz gut möglich.
Du hattest ja schon gesagt, ihr seid die drei Gründerinnen. Wie viele Leute sind denn in eurem Team insgesamt?
Hier in Deutschland haben wir noch so 10 Studierende, die uns unterstützen. Je nach, ja gut, Möglichkeiten, was neben Studium und Arbeit noch möglich ist. Gerade jetzt mit der Crowdfunding-Kampagne wird da einiges gefordert. Ja. Aber stehen ja auch alle super dahinter. Und dann haben wir vor Ort im Senegal auch noch einige starke Partnerschaften und andere, die uns mal so je nach Bedarf unterstützen. Mhm.
Also ich finde, das Hibiskus-Projekt hört sich sehr schmackhaft und interessant an. Also sag Bescheid, wo ich den Hibiskus-Glühwein dann bekomme im Winter. Du hattest es eben auch schon erwähnt, deine schönste Erinnerung war eigentlich, als ihr den Preis da in Utrecht gewonnen habt.
Wir haben den Preis nicht gewonnen, sondern wir haben auf der Bühne präsentiert. Wir haben da nicht gewonnen.
Okay.
Genau, das ist einer der schönsten Momente. Und dann so, wenn ich vor Ort bin und sehe, wie begeistert die Leute dadurch sind, wie der Dryer funktioniert oder dadurch, dass wir halt ja, uns wirklich auch mit in den Dörfern damit beschäftigen, wo so wie können wir zusammenarbeiten, so wie können wir das, was wir haben, gut einbringen, also wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen. Das ist immer schön, da vor Ort zu sein und halt in den Kontakt zu treten.
Mhm. Entschuldige bitte meine dumme Frage, aber was spricht man vor Ort? Du hast eben gesagt Französisch, glaube ich, ne?
Genau, also Französisch ist die offizielle Amtssprache und dann gibt es noch einige indigene Sprachen, Wolof, Pula und ganz viele andere. Ich kann bisher einige Floskeln und Sprachen lernen, macht nicht so viel Spaß, aber ich sollte schon vielleicht mal ein bisschen mehr lernen.
Ich kann mir vorstellen, du kommst auch mit Händen und Füßen ganz gut durch, wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Das klappt bestimmt.
Also mit Französisch bei den meisten ja wirklich auch schon, aber es ist ja auch so ein Zeichen von Respekt, wenn ich die Sprache, die da wirklich den Alltag bestimmt, spreche. Deswegen ist es mir dann auch wichtig, dass ich schon immerhin einige Floskeln kann.
Ja, das kann ich verstehen. Sehr gut. Nun heißt euer Projekt ja Save the Grain, aber ihr seid ja eigentlich eher französischsprachig unterwegs. Wieso habt ihr es dann nicht, also ich kann mich besonders gut Französisch, muss ich gestehen, wieso habt ihr es dann nicht eher französisch benannt, also Attention le Grain oder keine Ahnung, wie das heißt?
Ja, wir haben jetzt so Anfang des Jahres hatten wir nochmal eine sehr starke Diskussion darüber, wie wollen wir denn auftreten mit Namen und Logo. Und ja, es hat keinen Alternativname, hat uns so sehr gefallen, dass wir gesagt haben, okay, wir ändern das. Und mit Save the Grain ist ja eigentlich auch, oder ist halt schon sehr gut gesagt, was unser Ziel ist, auch wenn es nicht nur um Grain geht, sondern auch um Obst und Gemüse. Aber unter dem Namen sind wir jetzt mittlerweile auch schon sehr bekannt. Das heißt, wir haben gesagt, okay, den Namen behalten wir, aber über das Logo können wir nochmal diskutieren. Und dann gab es die Softwareagentur Pandaloop, die uns das entworfen hat, und wir sind sehr zufrieden mit dem Design und fühlen uns damit alle sehr wohl. Das ist nochmal ein ganz anderes Auftreten. Also das war dann das Rebranding.
Ja, ist ja cool, dann, dass auch nochmal so Softwareagenturen dann sowas dann pro bono für solche tollen Projekte machen. Vielen Dank. Cool. Du strahlst es ja aus, dich macht das absolut glücklich. Vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen was dazu sagen. Ich ist ja der Weltverbesserer-Podcast hier und ich sage ja immer, ich lade nur Weltverbesserer in diesen Podcast ein. Kannst du mit dem Begriff gut leben?
Ich würde sagen, ja. Okay. Mir ist der Impact schon wichtig. Deswegen finde ich Enectus ja auch so toll, weil da wirklich gesellschaftliche Probleme unternehmerisch angegangen werden. Also, dass man da nach Lösungen schaut. Mir ist es halt wichtig, wir sind ein hauptsächlich weißes Team, die in Afrika agieren. Das ist halt, dass wir nicht irgendwie so in die Richtung White Savorism gestoßen werden. Aber grundsätzlich, ja, setzen wir uns für Impact ein und das ist Weltverbesserung.
Fassen wir doch nochmal kurz zusammen, wie man euch helfen kann. Wie kann man, wenn man von Save the Grain und eurem ganzen Auftreten begeistert ist, wie kann man euch helfen? Was kann man tun, damit ihr weiter vorankommt?
Also jetzt ganz aktuell, schaut gerne bei uns auf der Crowdfunding-Kampagne vorbei. Wir haben auch einige coole Goodies. Da bekommt man auch noch mal einige Einblicke in den Senegal. Das wäre auf jeden Fall jetzt ganz kurzfristig. Und sonst, wenn es halt irgendwelche Kontakte gibt zu Landwirten in der Subsahara-Afrika-Region, wir suchen auch immer MultiplikatorInnen, also irgendwelche NGOs oder Leute, die in der Region vernetzt sind, kann man sich sehr gerne bei mir melden.
Und was ist mit Studenten, die vielleicht Lust hätten, bei Enectus mitzumachen?
Das auch. Also sowohl bei Save the Grain als auch bei Enectus Köln und generell haben wir einige tolle Projekte. Auch immer gerne am besten bei Social Media einmal schauen und da sollte man schnell eine Antwort bekommen.
Ihr habt ja eine Homepage, das hast du ja schon gesagt, und ihr seid eigentlich auch auf allen Social Media Plattformen, die man sich so denken kann.
Genau, TikTok fehlt noch, weil das im Senegal auch sehr stark genutzt wird, aber genau, Instagram, LinkedIn sind so die am meisten bespielt werden.
Okay, und demnächst dann auch noch TikTok, über den Senegal vielleicht, okay. Vor Ort vielleicht jemanden engagieren, der das macht. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein besserer Ort wird? Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen wollen?
Grundsätzlich Armut beenden, Hunger beenden, so durch welche Wege. Wir haben einen Ansatz gefunden, wie wir unseren Beitrag zu dem Ziel Zero Hunger halt erreichen wollen oder Beitrag geben wollen. Und manchmal habe ich das Gefühl, mehr Positivität. Ich meine, gut, es gibt sehr viele Krisen, da ist es nicht möglich, positiv zu denken, aber sich wirklich auch in anderen Bereichen halt auf das Positive zu konzentrieren und optimistisch zu sein und halt nachhaltige Lösungen umzusetzen und da viel mehr den Fokus drauf zu legen. So, wie können wir denn auch Herausforderungen, die wir heute haben, so angehen, dass wir ja selber als Privatpersonen vielleicht einen Nutzen davon haben, also unseren Kunden nutzen, aber halt trotzdem noch was Gutes tun, bevor man das 10. Produkt rausbringt, was aber eigentlich nicht so viel Mehrwert hat. Ja. Also vielleicht privat, aber dass es trotzdem so auch noch eben nachhaltig ist.
Ja. Ja, sehr schöne Weltsicht, sehr gut, gefällt mir sehr gut, ganz mein Ding auf jeden Fall. Nun bist du ja total engagiert, was soziales Engagement anbelangt, aber auch was Nachhaltigkeit anbelangt mit eurem Projekt Save the Grain. Wie kannst du vielleicht anderen Leuten Mut machen, sich auch zu engagieren? Oder sagen wir mal so, ich versuche auch immer so ein bisschen fürs Ehrenamt zu kämpfen, weil du hast ja auch ehrenamtlich begonnen auf jeden Fall. Und viele sagen ja, oh, ich habe dafür keine Zeit, nee, das passt nicht in mein Leben. Und ich finde, das stimmt halt nicht. Irgendwo kann man das eigentlich immer integrieren. Es gibt ja auch tausende Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu engagieren. Wie siehst du das?
Es gibt so viele Möglichkeiten und egal, ob man auf dem Dorf oder in der Stadt wohnt, man kann ja überall sich irgendwo einbringen. Es gibt irgendwelche lokalen Vereine. Je nachdem, wo das Interesse liegt, ob das jetzt Müllsammelaktionen sind, ob man einfach selber Leute anstößt dazu, auch darauf zu achten, Müll nicht wegzuschmeißen. Ja gut, das ist jetzt ein blödes Beispiel, das sollte eigentlich klar sein. Aber ja gut, so viel, wie man hier überall sieht, das war doch nicht so klar. Oder sich informieren und einfach, ich meine, es gibt so viel im Bereich Ernährung, im Bereich, ja gut, Recycling oder irgendwo, so, wo ist das Interesse, einfach austesten, zu schauen, was gibt's denn schon, was interessiert vielleicht auch meine FreundInnen, wo können wir gemeinsam was machen, dann kann da auch eine gemeinsame Aktivität draus werden.
Ja, ist richtig, voll cool, gute Idee. Super, kommen wir zur letzten Frage. Ich stelle mal die Frage nach einem Buchtipp. Ich weiß, dass du darauf darauf vorbereitet bist. Wir haben es schon im Vorgespräch besprochen, also gerne einen Buchtipp von dir oder auch gerne mehrere.
Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
Mich hat vor allem das Buch 2850 Kilometer sehr bewegt von Miriam Fassbender. Da hat sie drei Personen begleitet auf ihrer Fluchtroute Richtung Europa und hat da viel darüber beschrieben, wie es ihr halt selber ergangen ist, als sie dabei war, aber natürlich vor allem auch, wie es den drei Personen erging. Und das hat mich sehr krass berührt, weil das nochmal sehr nah geschildert wurde, wie... Ja, was Menschen dazu bewegt, wirklich diesen Weg auf sich zu nehmen, was auf dem Weg alles passiert. Und dann nervt es mich halt so häufig. Da kommt wirklich so ein bisschen Wut auf, wenn ich sehe, wie hier in Deutschland manche Menschen darauf reagieren, wenn halt Geflüchtete kommen. So, das macht sich keiner als leichte Entscheidung. Und deswegen kann ich das Buch sehr empfehlen.
Schön, hört sich gut an. Vielen Dank für diesen Buchtipp und vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich fand es super spannend und ich hoffe, dass viele Leute auf eure Homepage gehen, auf die Kampagne gehen und euch vielleicht helfen, da ein finanzielles Polster aufzubauen, damit noch mehr Solar-Dryer gebaut werden können. Und auf Wiederhören.
Danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin gespannt, welche Projekte so als nächstes dann bei dir im Podcast zu Gast sein werden.
Ja, das darfst du auf jeden Fall sein. Vielen Dank. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr. Teilt, liked und kommentiert diese Folge des Weltverbesserer-Podcasts. Ich würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und bis bald. Eure Birte.